Hallo, hier ist Madeleine. Ich spreche gleich mit Torben Eckberts und Alexander Penner vom Makerspace Hammer Time aus Kassel über simple Ideen mit großer Wirkung, über die Faszination der Selbstorganisation und warum Eis besser als Geld ist. Hallo Torben, hallo Alex, schön, dass ihr da seid. Ihr seid von Hammer Time in Kassel. Was ist Hammer Time? Was macht ihr da und was macht ihr sonst so?
Ja, Hammer Time ist eine offene Werkstatt. Eine offene Werkstatt macht aus, dass sie halt offen zugänglich ist. Also bei uns kann jeder kommen, kann die vorhandenen Maschinen und Werkzeuge nutzen, um seine eigenen Projekte umzusetzen. Ja, Hammer Time ist nicht nur die Werkstatt, sondern ist auch eine Community, die das Ganze umgibt. Und genau, was haben wir so an Maschinen? Wir haben
einen Lasercutter, 3D-Drucker haben wir mehrere da, die jetzt auch nochmal angewachsen sind. Eine alte Schreinerei, dann eine CNC-Fräse im Aufbau, Plotter für Folien, Transferpresse, Elektronikabteilung, Glaswerkstatt, Nähmaschinen. Ich weiß nicht, ob ich alle habe, aber langsam, ich denke, wir haben das meiste.
Ja, und so den üblichen Kram.
Das ganze Programm, da schlägt das Handwerkerherz natürlich höher. Das macht ihr natürlich nicht hauptamtlich. Was macht ihr denn im Real Life, Alex?
Ich selbst arbeite in der Krebsforschung, in einer Molekularpathologie. Das heißt, wir bekommen Proben von Patienten, die möglicherweise Krebs haben, und untersuchen die darauf, was für ein Krebs das ist, also welche spezielle Art und welche Therapiemöglichkeit da am ehesten Anschlag findet.
Ja, ich versuche auch was Gutes zu tun, aber ich kann da nicht so toppen über Krebsforschung. Genau, ich bin in der Solarbranche im weitesten Sinne tätig, bei SMA Solar Technology in Kassel und arbeite da als Scrum Master und Agile Coach mit Software-Teams zusammen und genau.
Total spannend und bunt, so wie eure Geräte, die ihr bei Hammer Time habt. Was hat euch denn bewegt, Hammer Time zu gründen?
Ja, genau, also ich bin einer der Geschäftsführer bei Hammer Time in Kassel und die andere Geschäftsführerin ist Simona Meuse, die hat das Projekt ursprünglich gegründet. Der Anstoßpunkt oder unsere Gründungslegende oder Entstehungslegende ist der Bettbau. Simona wollte damals sich ein eigenes Bett bauen und hat aber weder eine Werkstatt gehabt noch Werkzeuge oder Platz dafür. Wir waren in einer ganz kleinen Wohnung damals und gab es so die Idee, wo kann man das hier in Kassel machen? Da gab es nichts. Da ist sie aber auf die offenen Werkstätten und Makerspaces und Fablabs, die es überall so gibt, außer in Kassel gestoßen. Und da war die Idee, ja, warum denn sowas nicht in Kassel starten? Und daraus ist dann die Idee entstanden, hier eine offene Werkstatt zu gründen. Sie hat eine Facebook-Seite erstellt damals. Da kamen dann so die ersten Unterstützer mit dazu. Genau.
Ja, das Ganze ist jetzt 3 Jahre her und Simona hat immer noch kein eigenes Bett. Also kein Bett,
stimmt,
was sie selbst gebaut hat.
Gibt's immer noch nicht. Ja.
Liegt aber auch daran, dass wir erst seit ungefähr einem halben Jahr eine richtige Holzwerkstatt haben. Davor waren die Räumlichkeiten bei knapp 45 Quadratmeter, da hat sowas nicht reingepasst. Aber jetzt sind die Möglichkeiten da. Jetzt haben wir andere Probleme, aber bald ist es möglich, dass sie endlich ihr Bett baut. Ja. Nach über 3 Jahren.
Cool, es gibt Aussichten auf Betten. Alex, wie viele Menschen nutzen Hammer Time aktuell oder sagen wir mal vor Corona und wie viele Leute stehen da vor allen Dingen hinter den Kulissen?
Hinter den Kulissen dürften wir mittlerweile, ich sag mal als ganz harter Kern, so um die 10 bis 15 Leute sein, die regelmäßig in der Betreuung sind, die einfach so vorbeikommen und ja, man könnte auch einfach sagen abhängen. Viele von uns kommen einfach gerne abends mal vorbei, um sich mit den anderen auszutauschen oder hinzusetzen. Regelmäßige Besucher sind wir bei, Tom?
Ich bin so bei 30 bis 50.
Hätte ich jetzt auch geschätzt.
Schwankt das je nach Saison tatsächlich und nach Jahreszeit. Da gibt es interessante Peaks und interessante Flauten auch immer wieder zwischendurch.
Ja, gerade dann, wenn es ein bisschen zu warm draußen ist, dann kommen die Leute weniger zu uns, sondern gehen in den Park. Ja. Aber jetzt gerade im Dezember, also nach unserem Umzug, ist es halt eine ganze Ecke mehr geworden. Also wir merken jetzt gerade nach dem Umzug einen ziemlichen Zulauf, der eben immer weiter ansteigt.
Wie finanziert sich Hammer Time?
Bisher,
mehr schlecht als recht, sag ich
ja. Mehr schlecht als recht trifft das ganz gut. Gerade bis zu unserem Umzug war es hauptsächlich durch Spenden oder eben durch, ich sag mal, Selbstfinanzierung durch die Mitglieder oder die Betreuer, die eben immer ordentlich Geld reingesteckt haben. Viele Geräte sind auch von den Mitgliedern gekauft und mittlerweile haben wir ein Mitgliedsmodell. Das heißt, man zahlt seinen monatlichen Beitrag wie in einem Verein und kann dafür dann die Geräte nutzen, die Räumlichkeiten nutzen und bei uns bauen.
Ihr habt gerade schon von eurem Umzug gesprochen. Der ist noch gar nicht so lange her. Ihr seid aus dem Schillerviertel in die Nähe vom Hauptbahnhof gezogen, in größere Räume. Und dann kam Corona. Und was ist seitdem anders?
Alles. Ja, seitdem ist alles anders. Also wir haben es schon vorher so ein bisschen gemerkt, dass es immer weniger wurde. Und Mitte März war es, glaube ich, so um den 15. rum, dass wir dann schließen mussten, offiziell. Wir haben schon vorher quasi zu gehabt. Es war einfach nicht viel los. Und ja, was ist seitdem anders? Seitdem ist sehr viel anders, tatsächlich. Also erst haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt in der Zeit? Wie machen wir das auch finanziell? Wie können wir das überhaupt decken? Weil die Miete läuft natürlich weiter und die Miete ist so der größte Kostenpunkt, den wir tatsächlich haben. Und da haben wir schon ein bisschen Hoffnung gehabt, da kommt schon irgendwas. Und um uns ein bisschen abzulenken, ist dann so das ein anderes Projekt entstanden. Das ist das Projekt Maker vs. Virus. Und da ja, stellen wir nicht nur Gesichtsschutze her.
Gesichtsmasken. Ja. Masken oder Schilde,
es ist
nicht
kein
Schutz.
Und es ist nichts gegen Corona, das ist ganz wichtig zu sagen. Das muss man dann auch lernen, was für Begriffe man nicht verwenden darf, wenn man solche Ausrüstung herstellt.
Ja, da mussten wir sehr viel lernen. Es sind sehr viele Hürden da gewesen.
Genau, also wie die Story eigentlich ist, also wir saßen eines Nachmittags zusammen in einer Telefonkonferenz, also wir mussten dann halt auf Telefonkonferenzen umswitchen, beziehungsweise machen das über Slack, machen wir das.
Genau.
Und da gab es eine Anfrage, eine konkrete Anfrage vom
von einem Mitarbeiter aus dem Klinikum.
Genau, vom Uniklinikum oder vom?
Nee, vom Klinikum in der Nordstadt.
Ach, da oben, ja, stimmt, ja.
Genau, da kam eine Anfrage rein, ob wir die Möglichkeit haben, mit unserem Lasercutter PET-Folie zu schneiden. Mhm. Er hatte selber schon ein paar Leute zusammengetrommelt, die beim Drucken helfen, nämlich um, Stirnbänder zu drucken, an die dann diese PET-Folien drankommen, um eben ein Gesichtsschild zu machen, was vor umherfliegender Spucke oder auch von wilden Fingern im Gesicht schützen soll. Ja. Nicht schützen, abhalten.
Abhalten, genau. Nicht schützen. Es schützt nicht offiziell. Ja.
Ihr habt das hier auch mitgebracht, das Equipment, für unsere Videoschauer. Kann man das zumindest mal demonstrieren?
Ja, genau. Was haben wir hier? Also die Gesichtsmaske besteht aus diesen Teilen hier. Also es ist einmal eine PET-Folie, die ausgeschnitten ist. Einmal ein Stirnband aus,
was ist das? PETG oder PLA.
Genau, das ist quasi ein Filament, also das Material, mit dem 3D-Drucker arbeiten. Das wandert dann so rein und wird quasi schichtweise aufgetragen. Und daraus entsteht dann so ein schöner, so ein schönes Stirnband. Außerdem gibt es noch ein Lochband, um letztendlich die Maske zu befestigen. Und so ein kleiner Stabilisator, ebenfalls 3D-gedruckt, der dann unten dran kommt. Und das geben wir so aus.
Das Ganze kann desinfiziert werden, ohne Probleme mit Isopropanol oder Bacillol und ähnlichen Sachen. Also mit den gängigen Desinfektionsmitteln kann es immer wieder desinfiziert werden, kann immer wieder benutzt werden und deckt zum einen das Gesicht zum größten Teil ab, beziehungsweise das Gesicht komplett und geht auch leicht runter bis zum Hals und schützt auch ein bisschen von den Seiten.
Genau, und das ist jetzt ein Modell von vielen, was so in der Maker-Community gerade hergestellt werden kann. Was unser Projekt dann gemacht hat, wo wir gemerkt haben, oh verdammt, es gibt auch Anfragen von überall, gerade aus ganz Deutschland, sogar aus dem europäischen Nachbarumfeld. Und da haben wir dann quasi angefangen, diese ganzen Maker, die es so gibt, zu vernetzen. Und da haben wir damals noch am gleichen Tag eine Webseite hochgezogen. Und da waren wir so mit die Ersten, die das gemacht haben. Und darum ist es auch so groß geworden. Ich glaube, mittlerweile wie viele sind da aktiv? Über 5.000?
Über 6.000.
Über 6.000 mittlerweile.
Krass. Total beeindruckend.
Ja.
Erzählt mal, wie läuft denn das ab? Wo kommen die Anfragen her? Wie erreichen die euch? Was passiert dann? Wie erreichen die sozusagen den End-User? Oder erreichen sie denn überhaupt direkt von euch? Und wie fließt da auch Geld? Oder ist das auch ehrenamtlich?
Genau, vielleicht erstmal zum Thema Geld. Wir verschenken die Sachen, beziehungsweise geben die zum Selbstkostenpreis raus, wenn das geht.
Und, also wir selbst hier, das Hub in Kassel, wir geben die komplett kostenfrei raus und verweisen dann eben darauf, dass wir ein Spendenkonto gerade auch für dieses Projekt extra haben und alles Geld, was reinkommt, eben in neue Materialien reingesteckt wird, um mehr zu produzieren. Die ersten knapp, ich sag mal, 1000 Euro wurden von den Mitgliedern vom Hammertime komplett selbst gestemmt. Und also ist jetzt auch nicht so, als würden wir das Hammertime Geld dafür nehmen, sondern es ist alles privates Geld, was von uns da reingeflossen ist.
Genau. Das waren Privatspenden. Mittlerweile kommen die Privatspenden, sag ich mal, zum Glück, wir hätten sie ja nicht ewig so weitermachen können, von anderen Stellen. Genau, das sind dann sozusagen projektbasierte Spenden. Wir nehmen da jetzt kein Geld dafür.
Und alles Geld, was übrig bleiben sollte, wenn welches übrig bleibt am Ende, würde eben dann weiter an andere gemeinnützige Organisationen bzw. Projekte gespendet. Ich meine, da hatten wir was von der Kindernothilfe. Also da gab es ganz viele Möglichkeiten. Wir sind uns da noch nicht einig, wohin. Das soll dann auch mit den ganzen Makern zusammen entschieden werden über eine riesige Umfrage.
Genau. Man kann sich das so vorstellen, also es kommen vor allem so zwei verschiedene Personas, sage ich mal, auf unsere Webseite drauf. Das sind einmal die Leute, die tatsächlich so Schutzequipment, ich sag schon wieder Schutzequipment, solche Masken zum Beispiel wollen. Und die können sich dann auf der Webseite anschauen, wo sie in ihrer Region so ein Hub finden. Ein Hub, so haben wir es getauft. Das ist quasi ein zentraler Produktionsort, der selbst organisiert gegründet wurde. Manchmal sind das selber offene Werkstätten, manchmal sind das Initiativen, die sich spontan gebildet haben. Und die können sich dann quasi dort melden. Gleichzeitig sind wir selber ein Hub und produzieren, das hast du, glaube ich, auch gerade gesagt, genau. Und auf der anderen Seite können Maker selber auf diese Seite kommen und schauen, wo sie sich mit organisieren können. Also zum Beispiel gibt es da einen Slack-Channel, wo dann jetzt gerade, habe ich gehört, über 6000 jetzt drin sind und sich Channels anlegen für ihre Region und darin organisieren die sich selber, wie sie quasi das stemmen können.
Die Kraft der Selbstorganisation, ja, beeindruckend.
Beeindruckend,
immer wieder. Total, genau. Nochmal, ein Klinikum, ein Arzt oder wie auch immer braucht diese Schutzmasken und kontaktiert euch direkt oder über einen anderen Weg und bekommt dann auch direkt von euch oder holt sie ab oder gibt es da einen geheimen Treffpunkt, wo virusneutral überreicht wird?
Grundsätzlich ist das bei uns so, dass wir eine E-Mail-Adresse dafür eingerichtet haben für unser Hub und darüber melden sich die Leute. Also auf der Internetseite, die geschaltet ist, hat jedes Hub eine eigene E-Mail-Adresse und da kommen dann die Anfragen hin. Über diese Anfragen sehen wir dann, wer will was haben, meistens direkt mit Adresse, mit Anzahl und Ähnlichem und dann packen wir die abends nach der Arbeit im Hammertime und die werden dann entweder direkt da abgeholt, werden von anderen Makern von uns dann hingebracht, falls nicht möglich ist, sie abzuholen, per Post verschickt oder ich glaube, mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Sie werden abgeholt, also ich bringe zum Beispiel morgen früh vor der Arbeit direkt ein Paket zu einem Arzt bei mir in der Umgebung und so läuft das eigentlich grundsätzlich auch ab.
Genau, die Werkstatt ist mittlerweile sieht aus wie so ein Riesenproduktionsraum in der Mitte, alles Mögliche ist gestapelt und das wird dann zusammengepackt und
man denkt zwar, eine Werkstatt ist immer unordentlich, aber momentan es hat eine gewisse Ordnung. Ich finde mich da sehr gut zurecht mittlerweile, aber wenn man einfach von draußen reinkommt, denkt man sich auch nur, was ist hier passiert? Weil alles voll ist mit gedruckten Masken, mit Folien, die geschnitten sind, mit geschnittenen Bändern und Ähnlichem. Es ist, die 3D-Drucker sind nur noch am Rattern. Es ist, es ist ein kleines Tohuwabohu.
Seid ihr im Schichtbetrieb?
Kannst du am besten auch nochmal erzählen, also deine Erlebnisse. Teilweise war es ziemlich rau,
also viel los. Also gerade so in den ersten zwei Wochen, da hatten wir noch den Konstantin, der da auch noch sehr stark mitgeholfen hat, gerade wegen der bundesweiten Organisation, die wirklich sehr viel Kraft und Zeit geraubt hat, war er die erste Woche eigentlich jeden Tag von morgens bis abends da und hat, organisiert, gerade bundesweit. Ich habe mich hauptsächlich um die Logistik im Bereich Kassel gekümmert, Und momentan geht es ganz gut, dadurch, dass wir eine Dropbox von einem unserer Maker bekommen haben, also auch einem aus dem Hammertime. Die steht bei uns vor der Tür und da können die Maker rund um die Uhr gedruckte Teile abliefern.
So eine Art Container.
Genau, so eine Art Container. Und dann komme ich halt abends nach der Arbeit im Hammertime an, leere den Container einmal, sortiere alles, gucke nach, ob alles in Ordnung ist und dann fange ich an zu packen. Und grundsätzlich klappt es aber ganz gut, dass ich sag mal im Hammertime eigentlich nur abends jemand für 2-3 Stunden sein muss.
Die erste Anfangszeit war richtig wild, da wurde ja teilweise sogar übernachtet in der Werkstatt, um das stemmen zu können. Und Leute haben auch Urlaub bekommen tatsächlich, also Sonderurlaub quasi bekommen.
Ja, Konstantin hat, glaube ich, 1,5 Wochen Urlaub bekommen dafür.
Genau, also für das Projekt und genau, der hat da richtig durchgeackert.
Was treibt euch da an? Also ihr macht das alles ehrenamtlich, ihr investiert da eure Zeit und auch euer Geld, wie wir gehört haben. Was treibt euch an, das zu tun und was sagen eure Familien, Freunde, Freundinnen dazu?
Ja, bei mir ist es relativ einfach, weil Simona, die Mitgeschäftsführerin, ist meine Freundin. Von daher ist es quasi bei uns
ein Dauerthema
gewesen in den letzten Wochen. Genervt hat es zwischendurch bestimmt auch mal. Es wird immer wieder zu viel. Ich habe mich auch teilweise rausgezogen, immer einen längeren Zeitraum, weil es ein bisschen zu viel wurde. Vor allem, als es dann bundesweit wurde und dann eine richtig große Gruppe mit geworden ist, mit abendlichen, zweistündigen Slack-Calls, um das bundesweit irgendwie alles zu organisieren und Material zu organisieren und alles Mögliche, wo dann irgendwie das THW durch Deutschland geschickt wurde, um bei uns zum Beispiel Folien abzuholen. Es war total irre.
Ja, da kam das THW an einem Sonntagmorgen bei uns vorbei, um eine große Rolle an Folie abzuholen, weil wir es geschafft haben, sehr günstig bei einer Druckerei Folien dafür zu bekommen. Und ja, wir hatten dann sehr viel und deswegen ist das THW dann unten aus Bayern an einem Sonntagmorgen zu uns nach oben gefahren, hat halt eine Rolle mit Folie abgeholt.
Das Ganze wurde halt so groß, weil ein bekannter YouTuber, das ist, glaube ich, der Dr. Phil.
Dr. Phil
gibt es, glaube ich, auch.
Stimmt.
Uncle Phil, der ist ein bekannter YouTuber in der 3D-Druckszene, der hat ist auf das Projekt aufmerksam geworden, auf die Webseite aufmerksam geworden und hat dann das quasi mal beworben, das ganze Thema, macht alle mit. Und seitdem hat sich das eigentlich nur noch weiter verbreitet. Also es kam dann irgendwann.
Das hat sich innerhalb von einer halben Woche haben wir, glaube ich, so sind wir von 50 Leuten hoch auf 500, 600 Leute angewachsen. Also wirklich von, ich sag mal, Mittwoch bis zum Wochenende. Ja. Und seit dahin ist es nur stetig weitergewachsen.
Ja, und dann ging es los mit irgendwelchen Interviewanfragen abends, dass man Interviews geben musste, dass Fernsehen auch noch kam, dass dann irgendwann auch so Seiten wie heise.de zum Beispiel, große IT-Portal, das geteilt hat und seitdem wurde es dann halt immer mehr. Ne?
Und, ja. Also bei mir ist halt so, meine Freundin ist in den letzten, 2 Wochen fast jedes Mal abends dann, ich bin von der Arbeit gekommen, habe sie eigentlich zu Hause abgeholt, dann sind wir ins Hammertime und sie hat mir geholfen, weil irgendwann wird es eben einfach zu viel mit Packen, Sortieren, Zählen und allem und da hat sie mir dann mitgeholfen, weil, ich bin ja eh nicht zu Hause und wenn sie was von mir haben wollte, musste sie halt mitkommen. Und ich habe dann aber auch selber nach fast 3 Wochen, 18 Tagen, habe ich mir dann selber auch gesagt, okay, ich muss jetzt Urlaub nehmen und habe jetzt über die Osterfeiertage dann auch gesagt, okay, Leute, ihr müsst mir da ein bisschen was abnehmen. Ich weiß ja, dass die anderen auch alle in der bundesweiten Orga mit drinne sind und dadurch selber nicht viel Zeit haben. Aber dadurch, dass mehrere waren, ließ sich das ganz gut aufteilen. Aber da musste ich mir dann auch frei nehmen. Aber ich sag mal so, von der Motivation, nach der du gefragt hattest, man fühlt sich einfach nicht so hilflos. Also ich denke, das ist auch der Grund, weswegen so viele Maker jetzt mit ihren 3D-Druckern, die man zu 90% der Zeit eigentlich nur für Kleinkram, für Bastelkram, für irgendwelche Hobbys benutzt, aber jetzt eben tatsächlich auch was damit machen kann. Der 3D-Drucker steht vielleicht schon seit 2-3 Wochen still, weil man kein Projekt hat und dann kommt sowas und man kann eben einfach mit den Mitteln, die man hat, mit einem, ich sag mal, Spaßwerkzeug, kann man immer noch was Gutes tun und das halt auf so leichte Art und Weise und ich denke, das ist auch etwas, was viele dazu antreibt. Also wie gesagt, man ist nicht mehr oder man fühlt sich nicht so hilflos mit der ganzen Situation.
Wirklich beeindruckend. Neben allem Idealismus, den ihr da an den Tag legt, muss aber Hammertime ja auch irgendwie sich tragen und überleben. Was für Unterstützung braucht ihr da aktuell? Ihr habt ja auch eine Crowdfunding-Kampagne laufen. Da könnt ihr auch nochmal drüber sprechen. Und was braucht ihr auch für
Unterstützung? Also damals, als wir zugemacht haben, haben wir ziemlich direkt gemerkt, okay, uns wird jetzt erstmal keiner helfen und die Miete muss halt gezahlt werden. Wir sind eine gemeinnützige UG und zwar so wie ein gemeinnütziger Verein und wir dürfen keine großen Rücklagen bilden. Also wir hätten gar nichts gehabt, um jetzt die nächsten Monate finanzieren zu können. Darum lag das nahe, dass wir auf Better Place eine Kampagne gestartet haben damals sofort. Hatten dann das Glück, dass wir eine der ersten auch wiederum waren, die das gemacht haben und sind dann auf so eine Sonderseite gerutscht bei Better Place. Die haben so eine Corona-Hilfe-Kategorie gemacht und da waren wir auf Seite 1 für eine Weile. Und da ist extrem viel reingekommen. Ihr habt ja auch was gegeben, habe ich gesehen, auch gespendet. Boah, Dankeschön dafür. Und wir waren auch total erschlagen davon, also dass Leute wirklich so viel Geld uns gegeben haben, um das weitertragen zu können. Und wir konnten dann auch den Monat tragen, auf jeden Fall. Gleichzeitig haben wir uns dann darum gekümmert, zu schauen, wie das denn, ob es vielleicht irgendwelche Corona-Hilfen gibt. Und tatsächlich gab es dann so eine Corona-Soforthilfe, die wir dann auch sofort beantragt haben, sobald
die
Möglichkeit da war. Da hat auch wieder unsere Community super geholfen. Haben sofort ihre Steuerberater kontaktiert, alle wirklich kontaktiert und das schon mal alles vorbereitet und Checklisten gemacht. Ja, das müsst ihr so machen, so machen, so machen. Und das konnten wir dann alles super easy über die Bühne bringen. Und jetzt haben wir die nächsten 3 Monate alles gesichert. Tatsächlich haben wir das, also die Fixkosten haben wir so.
Genau, also mit der Crowdfunding-Kampagne sind wir halt so weit, dass wir den März bezahlen konnten und eben die nächsten 3 Monate. Soweit erstmal auf der sicheren Seite sind, zumindest was die Miete angeht.
Man kann sagen, den Zuschuss quasi, Corona-Zuschuss, heißt, Corona-Hilfe.
Heißt das nicht Soforthilfe?
Das ist Corona-Soforthilfe, genau. Okay. Genau, also da sind wir jetzt sicher. Deswegen sammeln wir da jetzt auch gerade gar nicht weiter an der Stelle, weil das müssen wir dann einfach zurückzahlen. Das ist dann ein bisschen witzlos. Unsere Crowdfunding-Aktionen laufen gerade tatsächlich projektbezogen für das Maker vs. Virus. Und das ist dann auch was nicht in unsere laufenden Kosten einfließt, sondern das hatten wir auch am Anfang mal kurz gesagt. Das, was da letztendlich überbleibt, was wir jetzt nicht verbrauchen können, das werden wir weiter verteilen und da haben wir dann nichts von, so in dem Sinne. Aber ist okay.
Darum geht es ja auch nicht.
Darum geht es nicht, genau.
Was wünscht ihr euch denn für die nächsten 5 Jahre mit Hammertime? Was für eine Vision habt ihr? Was für Ziele verfolgt ihr? Was soll werden?
Also idealerweise würde ich sagen, dass Hammertime so weit wachsen kann, natürlich auch, also gerade mitgliedermäßig, aber auch platztechnisch, dass wir eben noch weiter ausbauen können. Ich meine, eine Metallwerkstatt wäre super, die Holzwerkstatt noch größer zu haben, wäre total geil. Ja. Und solche ganzen Sachen. Also gerade Wachstum wäre halt super, um noch mehr anbieten zu können.
Ja, ich sag mal mittelfristig, also im Moment sind wir an einem super Zwischenstand schon angelangt. Mit unseren 250 Quadratmetern sind wir schon super bedient. Das hätte ich nie gedacht.
Wir haben 5-mal mehr als vorher. Also. Ja,
ja. Also das ist schon super. Es wäre schon toll, wenn sich das jetzt mittelfristig ein bisschen stabilisieren würde. Wenn wir Sponsoren bekommen würden, da sind wir aktiv auf der Suche. Wäre toll, wenn irgendwie nach dieser Corona-Krise Leute auf uns zukommen würden oder wenn wir da jemanden finden würden. Wir suchen auch aktiv, dass wir da so ein bisschen mehr Sicherheit einfach reinbekommen in das Ganze. Und gut, wir hoffen natürlich auch, dass unser Bekanntheitsgrad, so doof es klingt, auch ein bisschen gestiegen ist als Nebenprodukt von unserem Einsatz da und dass das letztendlich auch dann in den Erhalt und Ausbau der Werkstatt mit einfließt. Perspektivisch wäre es natürlich toll, wenn wir noch mehr Platz kriegen und noch mehr Leute, die mitmachen und noch mehr tolle Maschinen und so weiter und so weiter. Und vor allem auch, weil wir sind gerade in der Nachrichtenmeisterei am Hauptbahnhof. Und da ist im Moment auch noch nicht so ganz klar, wie es weitergehen soll. Das Gebäude soll gerade verkauft werden. Es ist alles relativ schwammig, wie es weitergeht. Also wir haben jetzt Sicherheit für die nächsten 2 Jahre ungefähr.
Ja, dank Corona tatsächlich.
Dank Corona.
Soweit ich nämlich gehört hatte, hieß es, dass wahrscheinlich in Richtung Ende 2020 gedacht wurde für den Verkauf. Mhm. Und dank Corona, eine der guten Seiten, sind wir wohl bis 2021, also Ende 2021 erstmal sicher.
Also unser Hauptvermieter sozusagen ist die Deutsche Bahn. Die Nachrichtenmeisterei ist da quasi der Zwischenmieter in Anführungsstrichen, den wir da, nee, was, wie sagt man das? Also
er ist Hauptmieter, wir sind Zwischenmieter.
So sieht's aus. Und die Deutsche Bahn hat natürlich gerade auch nicht die beste Zeit, von daher ist es vielleicht einigermaßen positiv und wir können das kaufen. Was heißt wir? Also die Nachrichtenmeisterei im besten Fall.
So, ihr da draußen, ihr habt's gehört. Ihr könnt vielfältig unterstützen als Sponsoren oder als Mitmacher, Unterstützer in jeglicher Form. Ich glaube, da ist alles Zeit und Geld super gut investiert. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg und viel Glück. Unsere drei Endfragen stehen noch aus. Und zwar interessiert mich, ihr habt ja ganz viel erzählt, ne? Ihr beliefert sozusagen die halbe Welt mit Masken. Bestimmt ist da auch die eine oder andere besondere Geschichte haften geblieben. Da würde ich gern von jedem von euch eine kurze Geschichte hören. Was war ein besonderes Erlebnis in Zeiten, seit Corona da ist?
Also ich sag mal, wahrscheinlich müsste ich jetzt eigentlich sagen, es war der Moment, wo ich das erste Mal so Masken ausgeliefert habe, war bei einer Zahnärztin und ich war da vorne am Empfang und dann kamen alle Helferinnen und Helfer so nach kurzer Zeit raus und wollten alle gucken. Aber ganz ernsthaft, es war, als hier am Wesertor hatten so ein Eiscafé die Aktion gestartet, dass sie Eis liefern. Und als ich dann Eis nach Hause geliefert bekommen habe, das war eigentlich so der beste Moment. Also tut mir leid, aber das war eigentlich so das, was mich wirklich so ein bisschen... Ich fand's super. Also ich saß zu Hause und es kam halt Eis geliefert, das war.
Fantastisch. Ja, bei mir war es, tatsächlich hatte ich gerade so ein Erlebnis auf dem Weg hierher. Wir hatten jetzt ziemlich viel Besuch in der Werkstatt mit, weiß nicht, Fernsehen, was war alles da. Also dieser ganze Fame, das ist schon wirklich verrückt, das hatten wir so noch nie.
Nee.
Und ganz witzig war es gerade auf dem Weg hierher, ist jemand vom Roten Kreuz, beziehungsweise vom... wie heißen sie, Rote Kreuz?
DRK-Klinikum.
DRK-Klinikum, vorbeigefahren mit einem Bulli. Und die haben, ich habe gerade einen Hammertime-Pulli an und die haben den Hammertime-Pulli gesehen an der Ampel und haben so geguckt, na hier und haben gewinkt und ich kenne die gar nicht. Ne? Und die haben sich so gefreut, dass ich, okay krass, ne, was wir gerade hier für einen Unterschied machen, ist schon wild.
Das klingt total super. Genau. Was ist das Erste, was ihr macht, wenn die Corona-Beschränkungen aufgehoben werden?
Ganz eindeutig Urlaub nehmen. Also bei vielen ist es ja so, dass sie durch die Kontaktbeschränkungen und durch, ich sag mal, Selbstisolation zu Hause sitzen müssen und nicht zur Arbeit dürfen. Dadurch, dass ich aber weiter arbeiten muss und oder darf und jeden Abend noch im Hammertime bin und den Kram verteile, werde ich mir vermutlich erstmal eine Woche Urlaub nehmen und dann in selbstverschriebene Selbstisolation gehen.
Wohlverdient. Torben, bei dir?
Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe mir die Gedanken auch gemacht und eigentlich finde ich es ganz gut gerade, muss ich sagen. Also, man sitzt halt viel zu Hause und man schafft gerade auch ziemlich viel Dinge, die man sonst so nicht machen konnte. Und ich habe aber auch tatsächlich den Drang, jetzt mal rauszuspringen, mal wieder was draußen zu erleben. Und habe ich gerade auch gemerkt auf dem Weg hierher, wie anders es ist, mal wieder draußen unterwegs zu sein. Und gleichzeitig ist aber auch so ein Reflex von wegen, ja, jetzt auch nicht sofort rausspringen, sondern vielleicht ein bisschen Piano anfangen. Ich will jetzt auch nicht gleich die großen Menschenmassen wieder suchen. Es wird wahrscheinlich ein schrittweises Hochfahren wieder werden, in irgendeiner Art und Weise. Ja.
Sehr weise. Wenn ihr an die Zeit nach Corona denkt, was sollten wir uns als Gesellschaft beibehalten?
In meinen Augen ganz eindeutig, weil ich das gerade bei mir an der Arbeit sehr häufig sehe, wenn man sich krank fühlt, wenn man krank ist, einfach mal zu Hause bleiben und auskurieren. Ich sehe es bei mir an der Arbeit viel zu häufig, also gerade vor Corona habe ich es häufig gesehen. Man hat eine Grippe, bleibt 2-3 Tage zu Hause und dann kommt man wieder und dann nach einer Woche muss man schon wieder krank werden. Nach Hause gehen und hat halt noch die halbe Abteilung mit angesteckt. Vielleicht einfach mal so ein bisschen, an sich selbst denken in der Hinsicht, wenn man krank ist, auskurieren. Zu Hause bleiben, keinen anderen mit anstecken.
Ja, bei mir ist es einmal so das Thema Homeoffice. Ich glaube, da wird sich viel verändern so in der Arbeitswelt. Hatte vorher nicht so viel mit Homeoffice zu tun tatsächlich, weil meine Arbeit ist eher so, dass ich mit den Teams vor Ort arbeite. Für mich war das jetzt auch eine ziemliche Umstellung, merke aber, dass es auch viele Vorteile hat und ich hoffe, dass wir da so ein bisschen was Positives mit rausnehmen. Und was noch? Also diese Solidarität, die gerade so ein bisschen in der Gesellschaft ist, das hätte ich nicht gedacht. Also hätte man vorher so einen Prepper oder so gefragt, der für die Zombie-Apokalypse sich vorbereitet, für die war es jetzt ziemlich witzlos, weil tatsächlich ist alles ganz gut abgelaufen, habe ich das Gefühl. Und ich finde so, diese Solidarität und dieses Erlebnis, dieses Gemeinschaftserlebnis, das könnte man, glaube ich, nochmal in andere Bereiche der Gesellschaft mit reinrennen.
Abgesehen vom Klopapier, da hört die Solidarität auf. Ja.
Ich danke euch für dieses tolle Gespräch, wünsche euch viel Erfolg und alles Gute. Bleibt selber gesund und Hut ab vor eurem Engagement.
Ja, danke euch.
Dankeschön.